Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, wird präsentiert von der Interversicherungsgruppe. Kompetenz, Fairness und Vertrauen machen das Mannheimer Unternehmen zum perfekten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Vermögen oder Vorsorge. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Adlercheck wünscht die Interversicherungsgruppe.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Adlerfans, und damit auch herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Eigentlich müssten jetzt die Liegestühle draus liegen, einen kühlen Cocktail in der Hand, weil wir finden uns, ja, Sommer sagen, aber kalendarisch im Sommer. Es ist Pause im Eishockey, dennoch ist in den vergangenen Wochen viel passiert bei den Adlern. Das möchten wir hier in dem Podcast heute ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen analysieren. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch meinen geschätzten Kollegen Christian Rotter, der mir gegenüber sitzt. Christian, hi. Schön, dass wir jetzt mal wieder zusammen am Podcast-Tisch sitzen.
Servus Phil und vielen Dank für die Einladung.
Einladung ist gut, wir haben denselben Weg, wir sind im selben Haus. Aber ja, schön, dass wir zusammen den Weg gefunden haben. Christian, ich habe es schon gesagt, es ist in den vergangenen Wochen einiges passiert bei den Adlern oder ein paar Sachen passiert, während und nach der Eishockey-WM auch. Die dringendste Frage, die auf dem Tableau stand bei den Adlern natürlich, wer wird in der kommenden Saison Trainer, wer wird Manager? Und jetzt kann man mal was vermelden, was es nicht so oft in den vergangenen Jahren bei den Adlern gibt. Der Trainer ist der gleiche wie in der vergangenen Saison. Und der Manager, gut, das war in den vergangenen Jahren öfters der Fall, aber ist auch der gleiche. Das gab es so eigentlich noch nie. Und zwar Dallas Eakins macht weiter, 3-Jahres-Vertrag bei den Adlern unterschrieben. Wie siehst du diese Personalie, Trainer, Manager, Dallas Eakins, dass er den Weg weitergeht mit den Adlern?
Ja, zunächst mal ist es, glaube ich, für das komplette Umfeld wichtig, dass die Kuh dann endlich vom Eis war. War da doch eine Hängepartie nach dem Saisonende, nach dem Viertelfinalaus gegen die Eisbären Berlin. Alle haben sich gefragt, kommt er zurück? Er hat ja dann sich auch in der Videobotschaft gegenüber den Fans nochmal geäußert, dass er dann tatsächlich für 3 Jahre zugesagt hat. Wie gesagt, das war so ein bisschen ja Beruhigungstropfen für das komplette Umfeld und ich glaube auch für Daniel Hopp, weil er tatsächlich mit Dallas Eakins geplant hat. Er hat gesagt, das ist sein Wunschkandidat Nummer 1. Und dass dann nach einigen Wochen der Bedenkzeit dann das Ja-Wort gegeben hat, das ist, glaube ich, für Daniel Hopp und auch für die Mannschaft sehr wichtig, weil auch das haben wir ja aus der Kabine gehört. Die Mannschaft hat gerne mit Dallas Eakins gearbeitet und alle haben sich, zumindest die, die wir gefragt haben, für einen Verbleib von Dallas Eakins ausgesprochen. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Spieler ja irgendwie Larifari machen konnten unter Dallas Eakins und irgendwie dem Trainer auf der Nase herumgetanzt sind, sondern nein, es war irgendwie eine konstruktive Zusammenarbeit. Und alle haben sich vorgenommen und gewünscht, diese fortsetzen zu können.
Weil du Daniel Hopp erwähnt hast, deswegen da nochmal 2 Punkte. Ich fand es zum einen ungewöhnlich, und man sieht es nicht so oft, dass Dallas Eakins ja trotzdem weiter am Kader gebastelt hat, obwohl er auch offen zugegeben hat, auch gerade dem MM gegenüber, dass er ja Gespräche führt in Nordamerika, sich da Jobangebote anhört, aber weiter für die Adler sein Bestes tut, weiter am Kader baut. Und das hat er ja auch getan. Da können wir gleich später nochmal drauf eingehen, auf die Spieler, die jetzt in der kommenden Saison in Mannheim auflaufen. Und zweitens, du hast auch sich mit Daniel Hopp dann unmittelbar unterhalten, als er sogar noch in Nordamerika war, als es dann rauskam, dass Dallas Eakins für 3 Jahre weiter der Trainer und Manager sein wird. Hatte er da schon eine Lösung parat? Also gab es dann, du hast gesagt, er war natürlich auch gut für Daniel Hopp, das war die 1A-Lösung Dallas Eakins, aber hätte man dann da jemanden in der Hinterhand gehabt, wenn Dallas Eakins gesagt hat, nee, ich habe jetzt hier ein Jobangebot in Nordamerika, mit der Familie passt das auch besser, ich bleib in den Staaten.
Ja und nein, also ja, tatsächlich wurde im Hintergrund an einem Plan B gearbeitet und nein, ich kann dir nicht verraten, wie dieser Plan B ausgesehen hätte oder welcher Name da gehandelt worden ist. Aber genau das hat Daniel Hopp in dem Gespräch an dem Tag der Vertragsverlängerung mit Dallas Eakins mir gegenüber bestätigt. Er hat gesagt, er ist froh, dass dieser Plan B nicht weiter vertieft werden muss. Also der lag tatsächlich in der Schublade. Und das zeigt natürlich auch nochmal, dass Plan A klar die weitere Zusammenarbeit mit Dallas Eakins war. Und ich finde es natürlich auch, kann ja diesen ganzen Prozess jetzt auch ein bisschen kritisch hinterfragen, dass es so lange gedauert hat und dass so ein bisschen eine Unsicherheit herrschte. Aber dass auch Dallas Eakins das ihm persönlich gesagt hat, also er hat ja uns erzählt, dass er die Familie Hopp eingeladen hat. Die waren ja auf einem Trip in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles, hat man sich zum Mittagessen getroffen. Dann haben die erstmal zu Mittag gegessen. Auch Daniel Hopps Frau war dabei und die Kinder waren dabei. Und er hat sie auch zum Baseballspiel eingeladen gehabt. Und als dann das Essen eigentlich schon zu Ende war, Dann ist er dann mit dieser Neuigkeit rausgeplatzt, dass er sich entschieden hat, auch natürlich nach Diskussionen mit, ja, und Diskussionen nach einer längeren Unterhaltung mit seiner Familie dann eben für 3 Jahre zu unterzeichnen. Und da auch nochmal, glaube ich, wissen ja alle, wie es gelaufen ist. Natürlich war diese Kommunikation mit der Familie das eine. Natürlich musst du als Familienvater, der Les Akins hat 2 etwas größere Töchter dann auch schon, die auf dem College sind oder in der Highschool, dann auch da mitten im Leben stehen. Sie würden wohl höherklassigen Sport auch betreiben und dass er sie da eben nicht aus dem Umfeld reisen wollte. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, er braucht sich auch niemand in die Tasche lügen. Natürlich hat er den Markt sondiert. Er kam ja aus der NHL direkt zu den Adlern und dann so ausgelotet, was ist für ihn möglich. Hat aber auch gleich gesagt, er kann sich gut vorstellen, dass Mannheim doch für ihn auch persönlich ein Sprungbrett ist. Er hat gesagt, ich arbeite jetzt weiter als Trainer, aber auch als Manager. Und wenn ich mich da beweise bei den Adlern, mal gucken, dann stehen mir vielleicht irgendwann in der NHL auch wieder verschiedene Türen offen.
Das ist ein interessanter Punkt. Da wäre ich ja später drauf gegangen, aber wenn du es jetzt schon ein bisschen anklingen lässt, er hat für 3 Jahre unterschrieben, jetzt könnte er Erfolg haben mit den Adlern. Es ist das beste Szenario natürlich, was für die Adler im Raum stehen würde. Erfolg, sprich zumindest mal Finalteilnahme oder auch die Meisterschaft wahrscheinlich, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ja, dann hat sich der 3-Jahres-Vertrag aber schnell erledigt. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Das ist die Frage, die unangenehme Frage, die ich natürlich Daniel Hopp auch gestellt habe, weil die drängt sich natürlich auf. Du weißt genauso gut wie ich, das ist bei Spielern genauso wie bei Trainern, wenn die NHL ruft, da ist Papier sehr geduldig. Daniel Hopp war sehr überzeugt davon, dass tatsächlich Dallas Eggins diese 3 Jahre in Mannheim bleibt. Er hat gesagt, er hat das Wort, dieses englische Wort Commitment benutzt. Also er hat sich dafür ja verbürgt. Er hat gesagt, er macht diese 3 Jahre. Aber, und das ist das große Aber, es ist natürlich so, es kann so viel passieren in dem Eishockey-Business. Wenn NHL-Trainer gefeuert werden, ich glaube schon, dass weiterhin auch Dallas Eggins den nordamerikanischen Markt sondiert. Aber erstmal ist sicher, dass er nächstes Jahr wieder hier aufschlagen wird. Und du hast es ja schon angedeutet, dieser Prozess, der jetzt angestoßen wurde von Dallas Eggins, es ist schon mal positiv, dass der ein weiteres Jahr vorangetrieben wird. Und selbst wenn er dann irgendwann Mannheim wieder verlässt, kann ich mir gut vorstellen, dass er Mannheim in einer besseren Verfassung hinterlässt, als er die Adler vorgefunden hat. Das ist zum Beispiel ein Originalzitat von Luke Esposito, mit dem ich jetzt vor ein paar Wochen gesprochen habe. Da war noch nicht klar, ob Dallas Eggins überhaupt weitermachen würde. Dann hat er gesagt, egal wie er sich jetzt entscheidet und auch die Spieler haben da volles Verständnis dafür, dass er sich diese Zeit lässt, aber er ist sicher, dass er in dieser wenigen Zeit aus den Adlern einen besseren Club, eine bessere Organisation gemacht hat, als die Adler davor waren.
Lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen, weil was wir ja auch in der vergangenen Saison besprochen haben, ist, was den Adlern fehlt, um wirklich Erfolg zu haben, ist Konstanz. Nicht nur in den Erfolgen, ich meine, du hast in der DEL-Geschichte jetzt 7 Titel geholt. Das ist in 30 Jahren überschaubar für den Aufwand, den du betreibst. Aber vor allem auch Konstanz auf der Trainerposition zum Beispiel. In den vergangenen Jahren war es Pavel Groß, der es am längsten, in Anführungszeichen, ausgehalten hat, der am längsten im Amt war. Ja, ist ein bisschen auch ein Fluch der Adler selbst, vielleicht im Streben der Adler, immer ins höchste Regal zu greifen. Jetzt auch mit Dallas Eggins, mit der Gefahr einfach, dass er weg ist. Oder sagst du, nee, Dallas Eggins ist jetzt da, implantiert was und die Adler müssen halt diesen Weg dann auch weitergehen, egal ob Dallas Eggins in 2, 3, 4 oder 5 Jahren noch da ist.
Ich glaube, der Weg ist, so wie du es gesagt hast, der Weg ist das Wichtigste und die handelnden Personen kommen dann an zweiter Stelle. Ich glaube, jeder spricht ja jetzt im Umfeld von einem Umbruch, von einer Vision, aber diese Floskeln, würde ich fast sagen, die müssen ja mit Leben gefüllt werden. Aber ich glaube, wenn sich die Beteiligten da auf irgendeinen Weg jetzt erstmal committen, um dieses englische Wort jetzt nochmal da reinzuwerfen, wenn sie sagen, okay, genau so wollen wir in 1, 2, 5, 10 Jahren aussehen, das ist unsere Identität der Adler Mannheim. Die habe ich ja jetzt in den vergangenen Jahren auch, glaube umsonst gesucht. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden. Also
vergeblich auf jeden Fall gesucht, ja.
Für was die Adler Mannheim auf dem Eis stehen, das war mir irgendwie nicht so klar. Wenn es klarer wird, dann sind, glaube ich, die handelnden Personen auch, wie gesagt, die zweite Entscheidung. Wenn du den Weg hast, musst du natürlich dann jemanden finden, der diesen Weg dann fortsetzt. Und auch da hat ja Dallas Eggins immer schon gesagt, selbst wenn er nicht verlängern würde, hat er ein paar Leute an der Hand, die er da implementieren könnte, die genau diesen Weg in Mannheim weitergehen würden.
Jetzt implementiert er aber keinen externen Coach, Manager, wie auch immer, von außen, sondern er ist der Chefcoach, er ist der Manager. Das ist ja eine Konstellation, die es in der Liga so eigentlich nicht gibt. Vergangene Saison hat das in Augsburg der Christoph Kreuzer gemacht als Trainer und Manager zusammen. Augsburg ist abgestiegen dann, na klar, Augsburg auch ein bisschen andere Voraussetzungen als in Mannheim. Aber du hast dich auch mit Dallas drüber unterhalten.
Sportlich abgestiegen, muss man sagen. Sie bleiben ja in der Liga, ne? Also soll man vielleicht nochmal, ja, wer jetzt es nicht das mitbekommen hat.
Der Wunsch war da das Gedanke. Nein, natürlich wünsche ich Augsburg nicht den Abstieg, aber zum 2. Mal hintereinander sportlich abgestiegen. Aber bleiben in der Liga, da es erneut keinen aufstiegsberechtigten Meister in der DL2 gab. Ja, du hast dich ja mal mit Dallas darüber unterhalten, über diese Doppelfunktion, die ja sehr, sehr kraftraubend ist. Viele sagen, eigentlich bist Chefcoach, das fordert dich schon allein. Und du bist Manager, weil das, du brauchst einen anderen Blick dafür. Und oft brauchst du vielleicht auch einen Gegenpart mal. Manager, Chefcoach unterhalten sich, besprechen ein paar Spieler, zwei Blickwinkel einfach. Und am Ende entscheidet der Manager, wie der Kader auszusehen hat, aber nimmt den Input des Trainers mit. Wie äußert sich Dallas denn dazu, dass er jetzt beide Positionen innehat und quasi mehr oder minder sein eigener Chef ist?
Ja, also das halte ich tatsächlich für zumindest problematisch. Es ist was anderes. Dallas Eggins hat es ja seit seinem Amtsantritt im November 2023 schon interimsweise so ausgeführt, dass er jetzt aber die kompletten 3 Jahre, wenn er diesen Vertrag so erfüllt, wie er jetzt unterschrieben hat, auch beide Funktionen ausfüllt. Das ist, finde ich, schon schwierig. Er hat das natürlich so ein bisschen runtergeredet, gesagt, solange die Spieler bei mir in der Kabine sind und das ist so bis um 12:30 Uhr an einem normalen Trainingstag, da ist er ganz der Trainer und danach widmet er sich dann der Aufgabe des Sportdirektors, des Managers. Das Positive wäre in dieser Konstellation, dass seine Familie eben nicht mit nach Mannheim kommt. Er sagt, ich habe niemanden, zu dem ich nach Hause kommen muss, bin hier alleine, meine Family bleibt drüben in den Staaten. Und deswegen habe ich dann auch keinen Zeitdruck, so von wegen, Essen steht auf dem Tisch, Papa, wann kommst du denn? Sondern er kann sich dann dieser Aufgabe widmen. Das schlaucht natürlich schon. Ich meine, nicht umsonst, alle anderen Clubs in der DEL haben diese Doppelfunktion eben nicht, sondern es gibt einen Trainer und einen Manager. Und so wie du sagst, ist ja nicht nur so, dass du dir so die Bälle zuspielst, sondern manchmal hast du vielleicht auch eine konträre Meinung, kannst was ausdiskutieren und entscheidest dich dann vielleicht dann doch gegen einen Spieler, weil du einen anderen Blickwinkel nochmal gesagt bekommst. Da würde ich mir natürlich schon hoffen, dass es in Mannheim so eine zweite Meinung auch gibt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Die alten Co-Trainer sind ja auch die neuen, also Kurt Frazier und Marcel Gotsch bleiben da. Ob er vielleicht Marcel Gotsch, der ja bestimmt irgendwann mal eine große Trainerkarriere in der DL auch hinlegen wird, ob er der jetzt schon so weit ist. Natürlich werden die sich diese drei austauschen, aber ne, Matthias Binder und Juri Zivzan zum Beispiel, die in der Geschäftsführung sind, die sind ja eher weniger für den sportlichen Bereich tätig. Und gerade weil ja diese Managementarbeit jetzt auch nicht aufhört, wenn der Tag zu Ende ist, sondern du planst ja ganz weit im Voraus. Du weißt ja noch, wie das Jan-Axel Alavara hier mal gesagt hat, dass er in 3, 4, 5 Jahre zuvor plant, wenn er weiß, wann läuft irgendein Vertrag eines deutschen Nationalspielers aus. Und auch da, ich glaube, so auf diesem nordamerikanischen Markt, da werden wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, den hat er im Blick. Und ich glaube, da weiß er auch, wie der Hase läuft. Zum Beispiel, jetzt sind ja noch ein paar Lizenzen offen. Dass er sich diese Zeit jetzt lässt, das ist ja auch was relativ Neues in Mannheim. In Mannheim war bis jetzt in den vergangenen Jahren immer so, dass der Kader relativ früh ziemlich fertig war. Da lässt er sich jetzt ein bisschen Zeit, hat Geduld. Aber diese Arbeit mit den deutschen Spielern, wer kommt auf den Markt, wer fühlt sich vielleicht wo nicht so ganz wohl, da denke ich, muss er dann auch ein neues Netzwerk aufbauen. Wobei er da auch gesagt hat, die meisten Gespräche laufen ja gar nicht zwischen ihm und den Spielern. Also ich meine, der Spieler muss ja mit ihm als Trainer sprechen, aber mit ihm halt auch irgendwann mal als Manager. Und er sagt, in den Monaten in Mannheim ist es genau 3-mal vorgekommen, dass ihn ein Spieler in seiner Funktion als Manager angesprochen hat. Das meiste würde sowieso über die Spieleragenten laufen.
Also da auf jeden Fall ein Learning gehabt, dass es auf dem deutschen Markt natürlich schneller geht mit der Spielerverpflichtung als in Nordamerika. Aber lass uns auf den Kader schauen, du hast es angesprochen. Er lässt sich noch 1, 2 Optionen offen auf dem nordamerikanischen Markt, auch um das mal zu ergänzen, weil er gesagt hat, er ist da gut vernetzt. Mitunter sind ja auch noch die Playoffs gelaufen in Nordamerika. Also die ECHL war jetzt ja dann fertig, aber auch die AHL und NHL zum Stand der Aufnahme heute am 18.06. laufen ja auch noch. Also kann er auch da noch ein bisschen sichten. Er ist ja momentan drüben in den Staaten, möchte ja, glaube ich, im Juli dann wieder zurückkommen. Ja. Der Kader, du hast noch einen Verteidiger offen und mindestens eine Stürmerposition. Oder wollen wir erstmal schauen, wer denn überhaupt neu dazugekommen ist?
Ja, lass uns vielleicht da erstmal anfangen, weil es ist ja auch seit unserer letzten Aufnahme einiges passiert. Da kann ich ja vielleicht den Puck dir mal ein bisschen zuspielen. Dallas Eggins hat ja in diesem Interview auch gesagt, wichtig ist, den deutschen Kern zu stärken. Ich glaube, das ist ihm jetzt in dieser Transferperiode schon richtig gut gelungen. Marc Michaelis sowieso, aber es wurden ja auch noch ein paar mit einem deutschen Pass verpflichtet, die man so gar nicht auf Schirm hatte.
Zumindest den einen Spieler, ne, den man so, weil wir haben ja auch oft diskutiert, David Wolf geht weg etc. Wer ist denn überhaupt auf dem deutschen Markt für die kommende Saison, den du verpflichten könntest? Marc Michaelis hat noch Vertrag gehabt in Zug, wurde da ein bisschen auch als Bauernopfer in der Schweiz dann hingestellt nach einer Saison. Zug, absolutes Top-Team in der Schweiz, nach einer Saison, die im Halbfinale endete. Die Ausländer werden da mitunter sehr, sehr kritisch gesehen, die ausländischen Spieler. Die sind halt verantwortlich, wenn es nicht läuft. Und Marc Michaelis war auch so in den Schweizer Gazetten zu lesen, war da ein bisschen so das Bauernopfer. der halt, um was zu machen, eben gehen musste mit. Da kam das Angebot natürlich aus Mannheim auch recht, um da Sachen in die Wege zu leiten. Also mit dem konntest du gar nicht zwingend rechnen für die kommende Saison, hat jetzt aber geklappt. Dallas Eakins ist ja extra nochmal nach Mannheim geflogen, um die Gespräche mit ihm zu führen und dann den Deal quasi einzutüten. Und dann hast du als zweiten Center oder auch, der kann auch Flügel spielen, Christian Reichel. Sehr klangvoller, sehr berühmter Name, also der Nachname Reichel, Lukas Reichel, sein Cousin, ist deutscher Nationalspieler, erste Runde in Chicago gedraftet, spielt ja auch momentan NHL. Sein Onkel Martin Reichel auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und noch berühmter natürlich sein Vater Robert Reichel, Weltmeister, Olympiasieger, NHL-Legende, fast 1000 Spiele, also im hohen dreistelligen Bereich Spiele absolviert. Ganz großer Name und jetzt Christian Reichel mit deutschem Pass. Hat in der AHL gespielt die vergangenen Jahre, wurde gedraftet von den Winnipeg Jets, hat auch ein paar Spiele gemacht, ich glaube 15 in der NHL und kommt jetzt nach Mannheim. Also schon Kracher. Also Dallas Eakins hat auch zu den beiden gesagt, so Home Runs, die man nicht, also Volltreffer im Prinzip, die man so nicht auf der Rechnung hatte. Er selbst ja auch nicht. Hat sich halt so ergeben auf dem Markt.
Ja, beide eben total überraschend. Einmal Christian Reichel, ich glaube, den hatte niemand auf dem Schirm. Und bei Marc Michaelis, du hast ja angesprochen, gab es ja eben diesen bestehenden Vertragentzug. Natürlich haben wir uns ja auch überlegt, welche deutsche Spieler noch kommen kann. Und wenn ich mir jetzt mal die Eishockey-News dahinlege und die unter den Zugängen haben wir Tobias Forler, Lukas Kelble, Christian Reichel, Marc Michaelis, Maximilian Heim. Das sind alles Deutsche, beziehungsweise Spieler, die einen deutschen Pass in der Tasche haben. Und der einzige mit ausländischem Pass ist Luke Esposito. Also das sieht einfach und das sieht man gleich, dass natürlich da auch gerade auf diesem Importstellenmarkt noch vieles im Fluss ist, dass da die Adler noch ordentlich nachlegen können. Und das ist ja genau das, was wir immer gesagt haben. Also gerade dieser Importspieler, der muss besser sein als ein Deutscher. Sonst hat er das eigentlich nicht. Ne? Also das müssen Kracher sein. Das haben zum Beispiel die Eisbären ja auch gemacht. Ne? Mit Leuten wie Zach Boychuk zum Beispiel. Und auch im Tor zum Beispiel. Da Hillebrand war zuerst so ein bisschen, ne, was wollen die mit dem aus Frankfurt? Aber auch der hat in den Playoffs richtig starke Leistung gezeigt. Und nochmal, also brauchst Qualität auf den Ausländerpositionen. Da haben die Adler jetzt noch ordentlich Bewegungsmasse. Und vielleicht können wir dann da drüber jetzt mal reden, was du jetzt schon vorhin reingeworfen hast. Es sind ja noch ein paar Positionen frei. Auch im Tor, da würde ich mal anfangen, weil Stand jetzt hast du ja Arno Tiefensee und Felix Brückmann als Nummer 1 und 2 unter Vertrag. Aber auch da plant Dallas Eakins ja schon im Voraus. Er hat zum Beispiel gesagt, es könnte ja sein, dass wir in der nächsten Saison genau mit diesem Tandem reingehen, aber nach der nächsten Saison, also nach der Spielzeit 24-25, auf einmal ohne Torhüter dastehen, weil der Vertrag von Felix Brückmann läuft aus und alles, was man so hört von Arno Tiefensee, aber vor allen Dingen auch von Dallas Eakins, wie er die Lage bei Tiefensee einschätzt, alle rechnen damit, dass Arno zwar jetzt rübergeht ins Camp bei Dallas, aber nochmal zurückkehrt, aber was nach der nächsten Saison passiert, das sieht wohl eher so aus, als ob er dann seine Chance drüben wahren könnte oder wahrnehmen könnte.
Ja klar, ist jetzt vergangenen Sommer gedraftet worden von Dallas. Würde dann zwei Saisons quasi nochmal in Europa spielen. Er hat jetzt ja auch mit der vergangenen Saison zweimal der Starting Goalie gewesen in den Playoffs. Könnte das jetzt in der kommenden Saison wieder sein? Natürlich sehr, sehr wichtige Erfahrungen. Und dann fragt man sich natürlich auch, wo willst du denn noch hingehen? Also in der DEL zumindest. Dann muss er ja auch mal den Sprung wagen und liegt dann noch nahe, dass Dallas sagt, komm doch mal rüber, wir wollen dich mal vor Ort sehen und auch auf dem kleineren Eis. Von daher sehr interessant. In der Verteidigung hast du zumindest einen Ausländerstelle offen, nachdem Nick Mattinen, der eigentlich schon verpflichtet war von Straubing, sich dann naturgemäß für das Angebot der Toronto Maple Leafs aus der NHL entschieden hat. Jetzt ist Nick Mattinen aber ein Spieler, der zum Verteidiger des Jahres gewählt wurde, der auch sogar zum Spieler des Jahres gewählt wurde in der DEL, der aber vor allem meiner Meinung nach durch seine Offensive natürlich herausstach. Er hat unglaublich gepunktet, hat einen unglaublich harten Schuss, war jetzt aber keiner trotz seiner Größe, der durch seine großen Defensivqualitäten herausgestochen hat. Suchen die Adler jetzt einen wie Nick Mattinen, der natürlich eine große Lücke hinterlässt, oder suchen sie mit dem Blick auf den Kader auch, wo du auch mit Leon Gawanke, mit John Gilmore Spieler hast, die offensiv kreieren können. Auch Lukas Kelble ist so ein klassischer Zwei-Wege-Verteidiger, der es super eingeschlagen hat in Bremerhaven, auch jetzt bei der WM sehr gute Auftritte hingelegt hat, sprich der auf beiden Seiten des Eises agieren kann. Ja, suchst du eher einen Offensiven oder suchst du einer, der defensiv stabil ist und vor allem einen guten Aufbaupass spielen kann? Denn das ist auch so ein Punkt, den den Adlern in der vergangenen Saison so ein bisschen abgegangen ist. So ein gutes Aufbauspiel aus der Abwehr heraus.
Du hast einen Punkt damit, weil genau das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. So doof, wie sich das vielleicht jetzt erstmal anhört, aber ich glaube, dass Nick Mattinen den Absprung nach Toronto gewagt hat, könnte eine Chance für die Adler sein. Ich sehe es nämlich ähnlich wie du. Du hättest mit den von dir genannten und Metin halt sehr viele offensiv starke Verteidiger. Und es könnte jetzt eine Chance sein, dass Metin weg ist, dass man da vielleicht dieser Verteidigung noch eine andere Note gibt. Du hast gerade in der Verteidigung mit Holzer und Reul halt auch Masse verloren. Leute, die Unterzahl gespielt haben, die sich nicht zu schade waren, Schüsse zu blocken. Das will ich den anderen alles gar nicht absprechen. Aber es hat ja auch Dallas Eakins in dem Interview erwähnt. Sie müssen natürlich schon schauen, dass sie mit den beiden von mir genannten in der Verteidigung und auch mit so jemandem wie David Wolf im Sturm Masse verloren haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Adler da jetzt ein bisschen umdenken, auch um diese Chemie in der Verteidigung nochmal ein bisschen anders aufzustellen. Wunsch Nummer eins ist, es soll ein rechtsschießender Verteidiger sein. Also klar, wenn du zwei gleich gute Verteidiger hast, die du zum gleichen Geld kriegst und der eine ist Rechtsschütze, der andere ist Linksschütze, würde Dallas Eakins jetzt den Rechtsschützen nehmen. Wenn natürlich ein viel besserer Linksschütze kommt, dann nimmt er den Linksschützen. Also das ist mal das eine. Das zweite ist, er soll einen sehr guten Aufbaupass spielen und hinten halt auch aufräumen können. Ob er dann noch ein bisschen Offensivqualitäten hat, das wäre natürlich... Ja, aber dann, so Leute gehen dann halt vielleicht dann doch eher in die NHL, weil irgendwas muss ja dann da sein, warum sie dann in Europa spielen. Aber ich glaube, gerade wenn du siehst, fürs Powerplay, du hast gesagt, wie Lukas Kelpe die WM gespielt hat, fand ich einen der besten Verteidiger. Du hast Gawanka als Rechtsschützen dann, der auch im Powerplay, sind wir uns, glaube ich, einig gesetzt sind. Also ich glaube, dass sie da nochmal neu überlegt haben, was da vielleicht dem Teamgefüge besser noch passt.
Und ein bisschen Mobilität, also sprich auf den Schlittschuhen gut unterwegs, ist auch nie verkehrt. Aber klar, die Punkte, die du angesprochen hast, sind absolut im Mittelpunkt. Kommen wir zum Sturm, weil klar, wir haben auch mit Dallas Eakins darüber gesprochen, schon nach dem Aus der Eisbären, jetzt auch mit ein paar Wochen Luft dazwischen. Der Punkt, der ganz klar ins Auge fällt bei den Adlern, da muss man kein großer Experte sein, das sieht man auch allein, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist, die Adler haben zu wenig Tore geschossen in der vergangenen Saison. Natürlich sind auch reihenweise die Top-Stürmer ausgefallen, die Top 6 der Stürmer waren nicht auf dem Eis. Das alte Eishockey-Regel ist aber natürlich keine Ausrede, es wird das gemessen, was auf dem Eis ist oder gewogen. Von daher, es ist noch eine prominente Stelle offen in der sogenannten numerischen ersten Reihe und das soll dann aber auch ein Torjäger werden.
Ja, also genau diese Analyse haben die Adler auch selbst getroffen. Ich glaube, da muss man ja auch nicht groß Ahnung vom Eishockey haben. Dallas Eakins hat aber klar gesagt, das Problem war nicht, dass sich die Adler keine Chancen erarbeitet hätten, sondern die hatten eigentlich genug Chancen. Er hat gemeint, laut internen Statistiken hätte es nur ganz wenige Spiele gegeben, in denen die Adler nicht mehr gute Chancen hatten als der Gegner, sondern es hat daran gehapert, dieses Mehr, dieses Plus an Chancen in Tore umzumünzen und kann man natürlich auch so ein bisschen als Kritik an seinem Vorgänger verstehen, definitiv. Es wurde, und das wurde von uns ja auch schon öfter angesprochen, nicht so sehr auf Expertise gesetzt, ne? Also dieser reine Torjäger, dieser reine Abräumer, sondern alle so ein bisschen diese Allrounder, die alles so ein bisschen gut können und dementsprechend suchen sie jetzt tatsächlich mindestens einen Torjäger noch, der die Dinge auch rein macht. Weil auch das haben wir ja gesehen, klar, du hast Christian Reichel jetzt als jemanden, der 20 plus X Tore in der AHL gemacht hat. Aber das war jetzt auch so ein Breakout-Jahr. Also diese 20 Tore muss er erstmal bestätigen.
Umso interessanter, dass er jetzt in die DL kommt eigentlich mit dieser Statistik und diesem Breakout-Jahr.
Genau. Und dann hast du Mark Michaelis, natürlich Top-Zugang im Sturm, aber er ist auch nicht der geborene Torjäger. Hat zwar jetzt auch bei der WM ordentlich gescored, aber er ist definitiv kein Torjäger. Deswegen brauchst du jetzt Leute, die die Sachen halt auch im Powerplay, die halt vorne vorm Tor stehen, die Dinge abfälschen, reinmachen und halt wirklich so diese Sniper-Qualitäten haben, aus wenig Chancen viele Tore machen, wie es mal ein Chet Kolarik war. Und ich finde halt, so jemanden muss man sich in einer Mannschaft auch in Anführungszeichen leisten können. Wenn so ein Torjäger nicht so 100% nach hinten arbeitet, aber dafür zwei Leute an der Seite hat, die genau ihm diese Arbeit abnehmen, dann kann eine gute Chemie in einer Reihe auch entstehen. Und dementsprechend, also mindestens einer wird dann mal wahrscheinlich noch kommen. Und dann haben die Adler ja noch genügend Lizenzen frei, um, wenn sie nicht schon vor der Saison noch eine zweite Ausländerlizenz im Sturm noch vergeben, on top natürlich, dass sie dann während der Saison nachlegen können. Weil das auch das, wenn du dir so diese Aufstellung anschaust, die wir dann für die Eishockey-News machen sollten, da hast du natürlich momentan 14 Stürmer unter Vertrag stehen. Und ich kann das jetzt mal kurz vorlesen. Wenn wir davon ausgehen, dass noch ein Top-Stürmer für die erste Reihe kommt, da haben wir dort Mark Michaelis als Center genommen und Plachter als Außenstürmer, dann noch eben im Torjäger als zweiten Außen. In der zweiten Reihe Reichel, Fischbuch und Esposito, Reichel als Center. In der dritten dann, das ist so eine Reihe, die letztes Jahr ganz gut
geklickt hat, ne?
Dritte Reihe Kühnagel, Swartz und Leubel. Natürlich kann es auch sein, dass Dallas Eakins da was mal umstellt, aber auch da haben wir Leubel als Center gelassen. Und in der vierten Reihe, weil wir haben ja auch diese U23-Regel berücksichtigen müssen, haben wir Maximilian Heim, Yannick Prosk und Ryan McInnes als Center. Noel Safran haben wir jetzt rausgenommen erstmal. Kann natürlich auch sein, dass der da rein rotiert. Verletzungen müssen wir ja sowieso immer auf dem Schirm haben. Und Maximilian Eisenhenger hast du auch noch. Und dann mussten wir schon einen Ausländer jetzt quasi in diese nominell fünfte Reihe stecken. Und weil Luke Esposito wahrscheinlich erstmal eine Chance erhalten wird, haben wir da mal Chris Bennett reingenommen. Kann natürlich auch sein, wie gesagt, wenn kein weiterer Stürmer mehr kommt, davon gehen wir jetzt aber nicht aus, dass Chris Bennett dann in diese erste Reihe rückt, weil Dallas Eggins ihm nochmal eine Chance geben will. Haben wir ja auch gesehen, vor seiner Verletzung richtig gut, nach seiner Verletzung nicht mehr so stark. Aber das ist ja schon auch sehr viel Personal im Sturm.
Absolut, also da ist so wieder eine Tiefe drin, die in der Liga vielleicht seinesgleichen sucht. Ja, Chris Bennett, um da nochmal kurz ein, zwei Sätze zu verlieren, bin ich absolut bei dir. Ich weiß noch, im vergangenen Jahr vor der Saison, als wir quasi auch ein bisschen von ihm oder ich vor allem auch von ihm geschwärmt haben, weil er eine sehr starke Vorbereitung gespielt hat. Ich habe ihn da schon auch in Kitzbühel gesehen mit seiner Schnelligkeit im Trainingslager, auch in der CHL dann gezeigt hat, was er kann. Ja, bis zu seiner ersten Verletzung, er war ja zweimal verletzt tatsächlich mit einer Bauchmuskelverletzung, jeweils 4 Wochen raus. Ich glaube, das hat ihn schon arg nach hinten geworfen in seinem Jahr bei einem Top-Team in Europa. Er kam zwar aus der Schweiz, hat aber auch oft zweite Liga gespielt und war so sein erstes volles Jahr in Europa bei einem Top-Team. Bin sehr gespannt, was er im zweiten Europajahr oder im zweiten Jahr in Mannheim dann macht. Ich finde es auch gut, dass man ihn behält, weil ich glaube, er hat großes Potenzial, auch da zu scoren, ihm dieses zweite Jahr, diese zweite Chance gibt. Und vielleicht zu Marc Michaelis noch, du hast ja gesagt, klar, er ist nicht der reine Torjäger, aber ist natürlich auch ein Spieler, der ähnlich wie Linden Way in der vergangenen Saison seine Mitspieler, seine Reihenkollegen in gute Positionen bringen kann, damit sie eben aus der Chance ein Tor erzielen können. Ob sie jetzt dadurch zwingend besser stehen als in der vergangenen Saison, das wird man sehen, aber das ist natürlich noch eine Eigenschaft, die er da mit einbringen kann.
Dallas Eggins hat gesagt, er bringt seine Mitspieler in Positionen, in der diese wiederum finishen können. Und das wird man sehen, genau. Und da bin ich auch drauf gespannt, ob das genauso aufgeht, wie das alles geplant wird. Nochmal, ich finde, das, was die Adler jetzt an Personalentscheidungen getroffen haben, hat Sinn und Verstand. Also gerade diese Stärkung dieses deutschen Kerns. Wir haben ja in der Verteidigung noch gar nicht über Tobias Forler gesprochen. Auch das ist natürlich, er hat jetzt, auch wenn er meistens 7., 8. Verteidiger war, auch die WM gespielt. Also wenn du jetzt siehst, aus dem aktuellen Mannheimer Kader gab es ja nur Daniel Fischbuch, der es in den WM-Kader geschafft hatte und dann auch nur relativ sporadisch gespielt, war dann auch irgendwie schnell wieder raus, ähnlich übrigens wie bei der WM23. Da war er, hat er ja auch erstmal begonnen, dann war er wieder raus und dann hat er sich wieder ein bisschen reingebissen. Aber jetzt hast du natürlich mit so Leuten wie Forler, Kelble und Gawanke, der ja die WM absagen musste, weil er verletzt war, hast du 3 Verteidiger, die zumindest zum Kreis der Nationalmannschaft gehören. Und dann im Sturm eben mit Michaelis auch jemanden, ein Top-Stürmer. Und Herr Christian Reichel hat jetzt erstmal den deutschen Pass. Ob der vielleicht irgendwann auch für die Nationalmannschaft auflaufen kann, muss man mal schauen.
Du hast ja natürlich auch noch Matthias Blachter, der die Vorbereitung mitgemacht hat, aber bei dem man dann auch gemerkt hat, dass er nicht so ins System passt von Harold Kreis wohl, um wie er diese WM spielen möchte. Dass er in Mannheim der unbestrittene Star ist im Sturm, stand jetzt mal außer Frage. Absoluter Torjäger, absoluter Leistungsträger, unglaublich wichtig für die Adler. Und Tom Kühnhackl hat ja auch die WM abgesagt, weil er Vater wurde in diesem Sommer. Ist natürlich auch noch, wenn der fit ist und bei 100%, nicht nur für die Adler, sondern auch für die Nationalmannschaft natürlich ein ganz wichtiger Spieler. Da bin ich bei dir. Also dieser deutsche Kern sieht unglaublich stark aus. Jetzt halt noch mit Marc Michaelis, mit Christian Reichel dazu. So einen Kern haben wir nicht erwartet.
Ryan McGinnis, Stefan Leubel, darfst du alles nicht vergessen. Also das ist schon sehr, sehr stark. Und ich finde auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, auch auf dem U23-Sektor gibt es jetzt einen größeren Konkurrenzkampf. Da waren die Adler in der vergangenen Saison auch nicht so gut bestückt wie andere Clubs. Du hast im Sturm kämpfen, haben wir ja gesagt, Safran, Heim und Proske um wahrscheinlich 2 Stellen. Und in der Verteidigung hast du mit Meier und Pilou 2, die um eine Stelle kämpfen. Und ja, ist immer gut, wenn einer mal nicht so drauf ist, kannst du einen anderen reinwerfen und keiner kann sich ausruhen.
Ja, und hoffentlich verletzt sich auch nicht so viel, damit sich die Mannschaft nicht von selbst aufstellt. Das muss man ja auch immer dazu sagen. War ja in den vergangenen Jahren auch immer ja ein Problem für die Adler und hoffen wir mal, dass aus Adlersicht das in der Zukunft nicht mehr so der Fall sein wird.
Auch diesen Punkt haben die Adler erkannt. Dallas Eggins hat ja gesagt, ohne jetzt auf Namen eingehen zu wollen, dass sie wohl den Physio-Athletik-Bereich zumindest erweitern wollen und auch noch intensiver den Austausch mit den Jungadlern da suchen wollen. Auch das sind definitiv Sachen, die ich gerne unterschreibe.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, Christian, dir schon mal vielen, vielen Dank für diese Zeit. Hat viel Spaß gemacht, jetzt in dieser Jahreszeit mal mit dir trotzdem wieder über Eishockey zu sprechen. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, lasst uns doch gern ein Abo da oder auch ein Like auf den sozialen Netzwerken. Das hilft uns immer, sichtbarer noch zu werden. Am leichtesten abonnieren könnt ihr uns natürlich auch unter mannheimer-sportpodcast.de morgen.de/podcast. Und wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder Wünsche, dann auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast@mannheimer-morgen.de. Und wir verbleiben auch noch im Ein-Monat-Rhythmus bis August. Soll heißen, wir haben geplant, dass wir am 19. Juli das nächste Mal rauskommen mit allen Neuigkeiten rund um die Adler Mannheim. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
Haltet euch munter.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.